So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, so tickt Berlin. Allerdings tickt es jetzt gerade in Weimar im berühmten Hotel Elefant. Und das ist jetzt mal eine Werbung, die ist unbezahlt tatsächlich. Wir sind hier mit dem Jedermann nach wie vor. Es ist unglaublich heiß. Ich glaube, es ist einer der heißesten Sommertage und das ist auch gut so, denn es hat vor ein paar Wochen noch richtig geschüttet und es war kalt und wir spielen hier quasi im Freien. Und mein heutiger Gast, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich hat er an Internationalität so viel. Er ist in Paris geboren, wohnt in Zürich, ist aber eigentlich überall zu Hause, ist so ein richtiger Vagabund und das meine ich total positiv, weil er unglaublich viel gedreht hat, wahnsinnig viel Theater spielt, drei Sprachen mindestens fließend spricht und ja, so normal hier vor mir sitzt ein bildhübscher Mann, also wenn ich eine Frau wäre, wäre ich sofort, würde ich über den herfallen. Ist auch ein bisschen prickelnd hier die Stimmung zwischen uns. Herzlich willkommen, Bernhard Bettermann.
Hallo Nikolai.
Ach, und an diese Stimme. Ich freue mich wahnsinnig, dass das mal klappt, dass wir mal sprechen.
Ja, und was die Leute da draußen ja nicht wissen, wir sitzen in meinem Hotelzimmer und sind umgeben von einem sehr großen Boxspringbett.
Stimmt.
Die eine Klimaanlage läuft, was in dem Fall jetzt günstig ist.
Und wie? Und ich kann sagen, die eine Seite ist unbefleckt sozusagen und auf der anderen, da hast du gelebt oder geschlafen.
Ja, zumindest ich habe da geschlafen.
Bernhard, du vorab, also du bist eines der, sag ich, für mich bekanntesten deutschsprachigen Gesichter. Du bist in einer der populärsten deutschsprachigen Serien zu Hause, in aller Freundschaft. Mittlerweile spielst du es, glaube ich, seit 2006.
Ja, genau.
Aber 20 Jahre. Ja. Wahnsinn. Und trotzdem will ich da gar nicht so drum, was denn noch, mir geht's eigentlich, weil das wissen die Menschen oberflächlich von dir, aber du machst ja noch ganz viel anderes. Was mich aber als am Anfang mal interessiert, du bist in Paris geboren. Mhm. Wie lange hast du da gelebt und warum bist du da geboren?
Ich habe nur ein Jahr da gelebt. Ja, ja. Mein Vater hatte die Chance, an dem Institut Aeronautique seinen Doktor zu machen in Vakuumtechnik. Mein Vater hat seine Doktorarbeit, die habe ich mal sehen dürfen, auf Französisch in Vakuumtechnik geschrieben. Er war also Maschinenbauer, in Aachen studiert und dann lernte er meine Mutter relativ kurz vorher kennen. Beziehungsweise, ich erzähle das jetzt nicht zu lang, weil es ist eine verrückte Geschichte, die ich erst vor kurzem gehört habe. Meine Mutter und er lernten sich bei Schula Recki, einer Tanzschule in Köln, kennen. Da waren sie 16. Dann verloren sie sich aus den Augen. Meine Mutter vergaß ihn aber auch nicht richtig. Mein Vater hatte irgendwie was anderes wohl zu tun. Auf jeden Fall, kurz bevor er da nach Paris ging und diese tolle Möglichkeit bekam, dort seinen Abschluss des Studiums zu machen. Genau, weil er in Aachen zwischendurch studiert hatte, war er eben länger weg. Und meine Mutter dachte eigentlich, der wäre für immer weg. Aber dann tauchte er auf einmal wieder in ihrem Leben auf. Und meine Mutter die war vorher in Bologna gewesen, hatte Italienisch gelernt. Sie hatte sowieso Lust, was mit Sprachen zu machen. Make a long story short. Er fragte meine Mutter relativ ad hoc, willst du mit mir nach Paris kommen?
Oh, wie schön.
Und
romantisch ist ja fast, oder?
Und ich, dann waren die insgesamt wahrscheinlich 2,5 Jahre in Paris und ich bin dann in dieser Stadt der Liebe zur Welt gekommen. Und bei der Gelegenheit kann ich da gleich auch schon mal etwas preisgeben, was mich mein ganzes Leben, glaube ich, ausgemacht hat. Ich profitiere noch heute davon bin ich fest überzeugt, dass ich so ein Glücksbringer war, dass ich so Ausdruck dieser schönen Paris-Zeit war für meinen Vater und meine Mutter, die nachweislich nicht nur, weil sie sich scheiden ließen, als ich 13 war, sondern auch dann im Nachgang von Paris keine mehr so glücklichen Zeiten miteinander auch erlebt haben. Mhm. Ich würde mal sagen, nicht viele Paare in dieser Zeit waren glücklich. Das war für, glaube ich, Mann und Frau eine sehr ungute Zeit. Mhm. Glück war, glaube ich, sowieso anders definiert, als wir das heute tun.
Oh, interessantes, ja.
Ja, also das wäre ein fast eigener Podcast, denke ich, wenn wir über die Generation unserer Eltern und Großeltern reden wollen.
Müssen wir nochmal, kommst du nochmal wieder.
Ja, weil das ist, glaube ich, etwas, was uns auch heute stark tangiert. Mhm. Ich wäre niemand, der sagt, ich muss so wahnsinnig viel jetzt über die Vergangenheit wissen, um überhaupt das Heute zu leben und die Zukunft zu gestalten. Aber ich glaube, dieses Traumata, was wir uns eingehandelt haben vor 80 Jahren, mit dem, dass wir uns Hitler und Konsorten geleistet haben als Menschheit und in dem Fall sogar als deutsches Volk, haben uns etwas eingehandelt, was uns auch heute noch stark umtreibt.
Mhm.
Und wir sind dabei, wir sind eine Generation, also ich bin ja noch älter als du, der Transformation. Also wir versuchen, das aus den Knochen zu schütteln. Aber um das jetzt zurückzuführen zu meinen Eltern, die hatten noch keine Chance, sich das aus den Knochen zu schütteln. Und hatten eben leider auch nicht von der Gesellschaft dieses Angebot, das zu tun. Sondern im Gegenteil, es wurde gesagt, Frau hat das zu tun, Mann hat das zu tun. Damit war die Chose klar. Und was für eine seelische Vergewaltigung aus heutiger Sicht.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und nochmal zu mir. Ich wurde wie in einem völlig losgelösten Raum davon geboren.
Vakuum.
Und ich habe mich im Nachgang auch so häufig gefragt, warum mir das Glück zuteil wurde, dass ich das Glas doch in 99% der Fälle halb voll sehe und empfinde. Und ich kann es nur, wenn ich auch meinen Bruder und meine Freunde und das ganze Umfeld mir anschaue, nur mir erklären mit diesem exotischen Start, den ich haben durfte, nämlich mit glücklichen jungen Menschen in einer verrückten Metropole, die damals natürlich noch Mitte der 60er
Wahnsinn.
Bestimmt ein so inspirierender Nabel für Europa war.
Yeah.
Ja, nur so kann ich mir das erklären, dass ich diese 60 Jahre, die ich leben durfte, auf einer Art von Sonnenseite verbringen durfte, die für mich schwer zu beschreiben ist, anderen Menschen gegenüber, weil ich sehr schnell so in die Position komme, du hast ja auch viel Glück gehabt, siehst so aus, hast diesen Beruf, hast diese Kohle, was weiß ich, nicht alles, was man mir noch unterstellt. Aber was man mir zubilligen darf und kann, ist, dass ich, und dafür kann ich nichts, das ist dieser wahnsinnig gute Start ins Leben.
Und was ist für dich persönlich Glück? Also was macht?
Glück ist für mich, wenn ich mich auf das, was ich als nächstes tue, freue.
Schön. Ja.
Und das klappt für mich ungewöhnlich gut. Mhm. Also es gibt am Tag, denke ich, 3 bis 5 Dinge, auf die ich mich richtig freue.
Am Tag?
Am Tag.
Toll. Das ist ja stark. Das ist wirklich Glück, ja.
Und wenn ich weiß, da kommt ein Tag auf mich zu, der mir wenig Chancen dafür bietet, also ein Drehtag zum Beispiel mit Texten, die ich nicht mag, oder bei denen ich weiß, boah, das wird so anstrengend, auch voll zum Beispiel. Ich mag überhaupt nicht Drehtage, wo ich von morgens 9 bis abends 18 Uhr im Vollstress bin oder von einem ins andere. Ich finde, das ist für mich, für meine Temperatur und mein Wesen schwierig zu verdauen. Da weiß ich, werde ich nicht so viele Chancen haben. Da freue ich mich hauptsächlich darauf, dass es am Ende vorbei ist und dass ich dann um 19, 20 Uhr irgendwie dann noch Zeit für mich habe.
Mhm.
Aber ansonsten, wenn ich einen freien Tag vor mir habe oder mit einem schönen Programmpunkt oder zweien, auf die ich mich auch leidlich freuen darf, ja, dann ist so ein Tag tatsächlich mit bis zu 5, ohne mich auf die Zahl jetzt festhämmern zu wollen, dann, das ist für mich Glück. Für mich ist Glück, und das kann man natürlich dann noch weiterspinnen, wenn ich mich auf etwas freuen darf, was in einer Woche ist, was in einem Monat ist, was in einem Jahr stattfindet. Vorfreude.
Mhm.
Ich habe es stark mit der Vorfreude und arbeite aber auch hart daran, dass ich, und das war früher nicht so gut wie heute, dass ich mich nicht schon, wenn ich irgendwo bin, schon aufs Nächste freue, sondern dort, wo ich bin, das dann auch wirklich wirken lasse und auch auf mich wirken lasse und nicht schon mit den Gedanken und den Gefühlen vorausgaloppiere, sondern dort bin, wo ich gerade bin. Dazu müsste ich für meine Geschichte sagen, gibt es 2 Hälften. Ich habe mit 39 Jahren eine 5-jährige Therapie begonnen. Ich habe das Glück gehabt, im zweiten Anlauf einen Therapeuten zu finden, der mich genau da abgeholt hatte, wo man mich abholen musste.
Darf ich nur kurz, das ist ganz spannend, aber was für eine Therapie, weil du
einen Burnout... Weil ich meine Frau verließ
Aha.
und einen 12- und 8-jährigen Sohn zu Hause hatte.
Mhm.
und meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich, also gefühlt getrennt, da war ich 12 und mein Bruder 10. Mhm. Scheiden lassen mit 13 dann, aber 12 und 10. Ja. Also ich hatte das Gefühl, das war natürlich ein Zufall, dass ich auch 2 Söhne habe.
Wahnsinn.
Ja, wie ich ja auch einen Bruder habe.
Ja.
Und dass meine Eltern sich an einem Zeitpunkt trennten, so wie ich von meiner damaligen Frau, im selbigen Alter. So dass ich dachte, sag mal, was hier passiert, hier mit mir. Und das ganz Schlimme war für mich, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich so Angst um meine Kinder bekam. Und was ich in dann doch meinem letzten Winkel meiner leicht panischen Art entdeckte, war das Gefühl, ich lebe hier gerade nochmal nach, was ich als Kind erlebt habe. Ich bin wieder Kind. Ich bin nicht der Erwachsene gerade, sondern ich bin in einer kindlichen Angst, die eigentlich nichts damit zu tun hat, wie es de facto meinen Kindern ging, nämlich gut.
Aha.
Wie ich de facto mit meiner Ex-Frau umgegangen bin und sie mit mir. Das war nämlich ziemlich erwachsen.
Toll.
Und klug,
ja.
Was man von meinen Eltern nicht behaupten kann. Auch der damaligen Zeit geschuldet, mhm. aber auch der Art und Weise, wie meine Eltern damit umgegangen sind. Mhm. Und da vermischte sich alles. Mhm. Und ich bekam Art Panikschübe. Ich wohnte zum Beispiel dann 100 Meter entfernt von meiner Familie zur Untermiete. Und die Kinder dieser Familie, bei denen ich lebte in einem Gästezimmer, die gingen mit meinen Söhnen zur Schule. So dass, wenn ich die Treppe runterlaufe, wusste ich, dass die jetzt meine Kinder treffen. Und ich habe aber eine Nacht ohne sie verbracht.
Mm.
Und das war für mich die Nacht, die ich auch kaum geschlafen hatte.
Mm.
Das war für mich fürchterlich. Und das war der bis dahin schlimmste Moment in meinem Leben. Und ich war jetzt immer schon den Themen Meditation, fernöstliche Religion, mhm. Buddhismus, in meinem Fall ist es Osho, Bhagwan, war ich sehr nahe, weil meine Mutter auch damit eine große Nähe hatte und Köln war eine Hochburg des Yassins, da war ich großer Bestandteil und großer Freund auch von, ohne wirklich im Ashram zu leben, aber ich war schon geeicht und gepolt auf, dass man mit sich und seiner Seele sehr wachsam und bewusst umgehen sollte, kam aber trotzdem nie zu dem Punkt, an dem ich gesagt hätte, ich brauche jetzt mal Hilfe. Oder ich muss jetzt mal rituell etwas für mein Leben etablieren, was mich zum Beispiel eine Stunde morgens in einer Art von tiefen Entspannung bringt und ich dann, was ich sehr klug finde, wenn das Menschen tun, ich war zu outgoing, ich war zu bewegt, ich war dann auch zu ehrgeizig, um mir diese Zeit zu nehmen.
Ja.
Kam eben an den Punkt, an dem ich gemerkt habe, jetzt brauche ich Hilfe. Und das auch dazu gesagt, weil ich das sehr gerne weitergebe, weil ich Therapien als so essentiell finde. Jeder unserer Zuhörer wird schon mal wegen einem Knie, wegen dem Rücken, wegen dem Nacken, wegen dem Kopf zum Arzt gegangen zu sein. Wegen der Seele geht so gut wie keiner zum Arzt. Und ich finde das einen großen Fehler, den unsere Gesellschaft immer noch suggeriert, dass man dann auch ein bisschen bescheuert ist.
Ja, verrückt, oder? Ja.
Und das ist in einer aufgeklärten Gesellschaft eigentlich völlig absurd. Aber es steckt uns in den Knochen, dass wir nicht für Seelenprobleme, Seelenverletzungen zum Arzt gehen.
Das stimmt, ja.
Jetzt muss man dazu sagen, diese Art von Ärzten bräuchten vielleicht auch einen Booster, was ihre Ausbildung angeht.
Mhm.
Also ich höre zu häufig, dass Menschen bei Therapeuten sind und haben keinen Gewinn davon.
Tja. Hm.
Das ist, nun weiß man auch nicht, wie sehr die Schulmedizin uns beim Knie geholfen hat. Meistens gibt es kurzzeitige Linderung, mag aber in 2 Jahren wieder
auftauchen. Ja,
hat vielleicht auch nicht so viel geholfen.
Nee.
Nur bei Therapien ist das Problem, es schreckt einen so ab, weil es gesellschaftlich so wenig doch letztendlich akzeptiert ist, dass man nicht mehr geht.
Aber ist es nicht nur die Akzeptanz, sondern vielleicht auch das eigene Ego, was einem im Weg stehen könnte, weil man sich schwach fühlt, weil es immer noch damit...
Da müssten wir herausfinden, inwieweit ist das Ego von meinen Eltern, von meiner Gesellschaft, meiner Schulbildung, der Gesellschaftsform, in der ich lebe, getriggert. Aber grundsätzlich würde ich einfach nochmal wahnsinnig gerne eine Lanze dafür brechen, Weil in meinem Fall war es so, ich war bei einem Therapeuten in München und war in dieser Zeit, in diesem fürchterlichen Gefühl von, ich verliere gerade sämtlichen Grund und Boden unter den Füßen. Und dieser Therapeut saß da für eine Stunde, hörte mir mal zu, nickte, machte sich Notizen und sagte dann irgendwann, Herr Bettermann, ja, da können wir bestimmt was machen. Muss jetzt leider aufhören, kommt mein nächster. Und ich würde sagen, Sie machen mit meiner Assistentin dann einen Termin für nächste Woche. Und da ging ich raus und wusste, nein, da gehe ich nicht mehr hin. Weil jetzt schlau daherreden und jemand macht sich Notizen und sagt kein Wort und verbringt so eine Stunde mit mir. Nee, auch wenn der denkt, wir haben jetzt ganz viel Zeit zusammen, ich brauche schon ein bisschen mehr von einem Therapeuten. Und habe dann tatsächlich nach 2 Wochen irgendeine Empfehlung in Zürich wahrgenommen, damaliger Wohnort, ja auch noch heutiger, und bin dann dorthin gegangen. Und das war ein sehr viel älterer, in dem Fall Mann, der im zweiten Bildungsweg, nachdem er als Bratschist in großen Orchestern gespielt hatte, nochmal Therapeut geworden ist. Also ein Künstler, ein ehemaliger, ein Musiker. Und der ließ mich 20 Minuten reden. In den 20, der machte sich null Notizen und der machte immer wieder so Bewegungen mit dem Körper. Ich meine, was hat er da mit dem Nacken und so? Und dann nach 20 Minuten sagt er zu mir, Herr Bettermann, das ist alles sehr eloquent und auch sehr reflektiert, schon schön. Aber Sie haben am Anfang gesagt, es geht Ihnen nicht gut. Können wir nochmal dahin gehen, wo das ist? Ach. Weil für mein Empfinden können Sie mal Ihren Nacken ein bisschen loslassen.
Aha.
Und sein Weg war, über den Körper zu gehen, über körperliche Signale zu gehen. Das ging so weit, dass er mich wirklich von der ganzen Sitzhaltung spiegelte. Und er hat immer so den Verlauf gehabt, er ließ mich erstmal erzählen. Und dann hat er mich irgendwann abgeholt und aufgehalten.
Ja.
Und nach jeder Stunde, und ich habe in den 5 Jahren nicht mehr, aber auch nicht weniger als 100 Therapiestunden bei ihm gehabt.
Wahnsinn.
Wow. Bin ich jedes Mal rausgegangen. Also ich habe alle 2 Wochen, alle 3 Wochen eine Stunde bei ihm gehabt.
Toll, wow.
Bin ich rausgegangen mit einem Satz, einem Gefühl, von dem ich wusste, das bin ich. Weil ich denke, das ist ein großes Problem, dem wir heute noch mehr ausgeliefert sind als zu meiner Jugend, dass wir von so vielen Einflüssen beballert werden. Ich hatte ja kein Internet in meiner Jugend zum Beispiel. Ich möchte nicht wissen, was das heute mit den 10- bis 15-Jährigen, 20-Jährigen macht.
So die eigene Identifikation.
Wer bin ich? Was will ich? Was ist wirklich mein Antrieb? Und unbeobachtet von den anderen mal spüren, was ist mein Körper, in welche Richtung geht das? Also ich möchte wirklich, mag mir gar nicht vorstellen, was das für heutige junge Menschen bedeutet, dass sie so viel von außen geschildert bekommen, wer sie sind und was sie sind. Also das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir es schaffen, in unsere eigene Identität, wer wir eigentlich sind, hineinfallen zu dürfen. Und um diesen Gedanken auf eine politische und gesellschaftspolitische Ebene nochmal zu ziehen, wenn ich einer der 10 Punkte, die ich tun würde, wenn ich in dieser Machtschaltstelle wäre, ich würde jedem Jugendlichen ab 20, nachdem er also seine schulische Laufbahn mehr oder weniger beendet hat, nachdem er sich von den Eltern mehr oder weniger gelöst hat, eine mindestens 1-jährige Therapie frei zur Verfügung stellen. Dafür müsste natürlich das entsprechende Personal geschult sein, um zu sagen, was habe ich jetzt, was nehme ich mit? Was waren diese 20 Jahre? Die erste Liebe, die Pubertät. Damit man mal eine Chance hat. Und ich schwöre dir, Nikolai, wir würden uns Gesundheitskosten in Billionenhöhe sparen im Nachgang, wenn man mit Anfang 20 schon ein bisschen mehr Bescheid wüsste, in welche Richtung es gehen soll, wie ich mit mir selber umgehen soll und so weiter.
Das ist spannend. Ich hatte mal so ein ähnliches Gespräch vor, also ähnlich, es ist immer individuell, aber das war eine Filmemacherin und wir wollten eigentlich über ihren Film sprechen und dann kamen wir auf die Kindererziehung und da kam raus, dass wir, also wir, man kann über alles meckern, das ist alles in Ordnung, aber trotzdem fehlte es bei mir auch in den also du musst relativ schnell dich entscheiden, ob du jetzt auf eine Mittelstufe, Abitur, dann welche Wahlpflichtfächer, aber so das Individuum, also was ich eigentlich will, meine Mutter hat gesagt, du musst Abitur machen, aber was heißt denn Abitur? Also klar, es ist toll, ein gewisses Allgemeinwissen zu haben und es ist auch super, dass du was von Mathematik und Französisch und Biologie weißt, aber ich wusste schon relativ früh, was ich nicht kann, wo ich wirklich schlecht war und das nicht, weil ich dumm bin, sondern ich glaube, da fehlt mir einfach was und es hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern es ist nicht meine Gabe, sage ich mal vorsichtig. Und da hätte ich mir jemanden gewünscht, der wie ein Therapeut schon in der Schule, wie so ein Sozial, der hätte vielleicht alle zwei Jahre mal so ein, wo liegen denn deine Stärken gerade? Also noch nicht jetzt für ein Ziel, weißt du, du bist ja auch noch in der Entwicklung. Ah, okay, das ist das Schauspielerische, vielleicht das Sprechen, die Literatur. Fördern wir, natürlich musst du Mathematik weitermachen, da können wir jetzt nicht sagen.
Aber wäre natürlich noch früher, wäre noch besser. Aber stell dir
spannend,
mal vor, wenn
ich
gesellschaftlich anerkannt wäre.
Spannend.
Wenn ich wüsste als Jugendlicher, ich krieg das.
Ja, toll.
Und wenn dann die ganze Gesellschaft das so auch einem suggeriert, dass das akzeptiert ist und gewollt ist, dann würden natürlich die Schulen sich auch ganz anders schon aufstellen. Dann wäre ein Sozialpädagoge an der Schule, wäre ein geachteter Job.
Ja.
Und wenn ich irgendwie, oh Gott, wenn ich eine Freistunde haben will, sage ich mir, geht's nicht so gut und setze mich bei dem eine Stunde hin. Was auch immer das heute so ist.
Ja, voll.
Ja, ich bin ja auch gar nicht mehr so nah an Schulen so dran. Aber woran ich nah dran bin, durch meine zwei Söhne, 33 und 30, ist diese Generation. Und naja, da kann einem natürlich ein bisschen auch die Sorge umtreiben und ohne dieses Fass jetzt gleich ganz neu aufzumachen, weil dann wäre es ein weiteres großes Fass neben der Erziehung und wie man groß wurde und wie
spannend,
man das Leben
schafft. Ja, trotzdem.
Ist das nächste große Fass, das meinem Dafürhalten in den nächsten 10 bis 20 Jahren sich das Schicksal unserer gesamten Spezies entscheiden wird. Und das klingt jetzt so apokalyptisch und so dogmatisch und vielleicht auch viel zu ängstlich, soll es aber gar nicht sein. Ich empfinde es als Privileg, muss ich ehrlich sagen, dass ich das wahrscheinlich, wo, knock on wood, noch erleben werde, die nächsten 20 Jahre.
Da kommen wir auch noch drauf zu. Das möchte ich dir
Weil ich finde, wir laufen auf so eine Entscheidung zu, und das wäre jetzt mein eigentliches Thema. Also mit allem, worüber du mit mir jetzt reden wirst, ob das mein Beruf ist, ob das meine Sicht auf die Welt, auf die Kinder. Wir bewegen uns auf eine ganz grundsätzliche Entscheidung des Menschseins zu. Wir haben jetzt über Zehntausende von Jahren funktioniert. Ich will jetzt die Evolutionslehre hier nicht aufmachen.
Keine Sorge.
Mehr. Mehr Wissen. Mehr anhäufen. Mehr können. Mehr sein. Und das funktioniert für mich nicht mehr. Ich kann hingucken, wo ich will. Überall, wo wir mehr wollen, scheitern wir. Für mich ist es das Genug, was das neue Credo des Menschseins sein müsste. Und wenn du das jetzt runterbrichst auf einzelne Dinge, ich habe genug Geld. Ich habe genug Möglichkeiten, mich zu entwickeln. Ich habe genug Raum, um zu wohnen. Ich brauche nicht noch das und das, um ein besserer Mensch zu sein. Der bessere Mensch ist der, der genügsamer ist.
Sind wir wieder beim Jedermann?
Absolut. Und deswegen ist das hier auch so eine gewinnende und gewinnbringende Unternehmung für jeden, der daran teilnimmt und der das hört. Weil egal, ob man dieser Kunstform und dieser Art der Umsetzung Freund ist oder nicht, die eigentliche Geschichte, was du ja auch vor jeder Vorstellung sagst, wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts, ist tatsächlich das, dass wir grundsätzlich, wir sind Wesen, die teilen können sollten, die sich mitteilen können sollten und die den anderen den Raum schenken sollten, um sich entwickeln zu dürfen. Und wenn du dir das jetzt nur mal, diese Sätze vorstellst, vor dem Hintergrund, was gerade auf der Welt passiert, da kriegst du ja, da kriegst du ja keine Luft mehr. Und runtergebrochen auf meine nächsten 20, 30 Jahre, ich glaube, dass wir als Menschen etwas schaffen müssen, dass diese ganze sich gerade so wehrende Klasse, vor allen Dingen an Männern, abtritt und sich auflösen und geschluckt werden von Und da nehme ich dich jetzt gerne her von einem Schwall an Liebe, das sagt, nein, es geht nicht mehr darum, dass du dich definierst über das, was du hast, sondern es geht darum, dass du ein guter Mensch bist. Und wir können 15 Mal uns im Kreis drehen, was denn gut und was schlecht ist. Gut ist auf jeden Fall, wenn wir friedlich sind, wenn wir liebevoll sind und wenn wir grundsätzlich sagen können, hier kann ich helfen und hier nicht. Hier ziehe ich mich zurück auf mich, weil ich nicht in der Lage bin, aber grundsätzlich möchte ich ein Wesen sein, auf das man gerne zugeht und das gerne auf andere zugeht.
Ich finde das total schön, also auch der Respekt voreinander, ne? Und die Toleranz, also das ist ja quasi in der Demokratie sowas, was ja auch immer mehr abhanden kommt, also sich zuhören und akzeptieren, also ich, oder zumindest wenn du
eine Talkshow, was sind unsere Talkshows, unsere Politrunden, der am lautesten schreit, wieso haben die das denn jetzt immer noch nicht begriffen? Ich verstehe auch die Moderatoren nicht, ich verstehe das ganze Konzept nicht. Es ist mir ein Rätsel, wieso wir es nicht schaffen, eine Sendung zu kreieren, wo man einfach gerne einschaltet, die man gerne, weil man weiß, dort respektieren die sich alle.
Tja, geht's darum? Also gerade im Fernsehen habe ich auch das Gefühl, dass dann doch wieder irgendwie Skandal viel besser sich trägt und verkauft wird als...
Aber da sind wir in Kategorien, die du und ich ja überhaupt nicht wollen.
Voll, natürlich.
Dann müssen wir in dem Fall in meiner Weltsicht Fernsehen abschaffen. Wenn das der Sinn und Zweck von Fernsehen ist, um Skandale und Aufregung und zu polemisieren und zu pointieren, dann hat für mich Fernsehen keinen Sinn.
Nein. Genau, jetzt ist die Frage, das große Wort Quote steht ja immer im Raum. Was ist denn Quote? Ist es gutes Fernsehen, schlechtes, qualitativ hochwertiges oder Skandalfernsehen? Ich weiß, das kannst du gar nicht beantworten. Das war natürlich auch provokativ, aber es ist total spannend, darüber nachzudenken. Ich finde es überhaupt jetzt gerade ganz spannend, Bernhard, weil es in eine Richtung geht, die ich ja, damit habe ich ja null gerechnet. Und das Schöne ist immer, ich bin natürlich vorbereitet, aber ich habe keine Zettel oder sowas. Ich hasse das immer. Weil so ein Gespräch soll sich entwickeln, ich finde, wie ein Film. Ne? Man hat eine Vision, die man vielleicht umsetzen möchte, aber es ist viel spannender, was auch quasi du jetzt auch mir hier eingibst. Du hast vorhin so schön gesagt, es gibt so 2, 3 Punkte, auf die du dich freust am Tag. Mhm. Der Podcast war einer.
Also er war zumindest keiner, bei dem ich dachte, das wird jetzt für mich anstrengend. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das ist es auf keinen Fall.
Das ist toll. Sag mal, ich würde nur mal eine Sache, die mich auch wahnsinnig interessiert. Du weißt, ich schätze dich. Ich finde, du bist ein großartiger Schauspieler. Ich mag dich. Ich finde, du bist menschlich toll. Du bist aber auch jetzt, und du bist lange genug in diesem Business auch, du bist ein verdammt gut aussehender Typ. Hat dir das irgendwann mal im Weg gestanden? Wurdest du daraufhin reduziert oder hat dir das eher geholfen? Das würde mich, weil das Spannende ist, normalerweise redet man darüber mit Frauen. Du bist, finde ich, schon, nee, würde ich jetzt nicht sagen, atypisch, aber es ist schon, du pflegst dich, du riechst gut, du achtest auf dich. Und ich finde, es sind Attribute, die sind ganz toll. Ich finde die auch sehr wertvoll, sowohl als Mann als auch Frau. Wenn du jetzt eine Frau bist, würde ich genauso fragen. Aber es ist immer noch, ähnlich wie bei einer Therapie, ungewöhnlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, für einen Mann, sich so zu pflegen. Stand dir das mal gar nicht dir, sondern gesellschaftlich im Weg? Hast du da, und wie gehst du damit um?
Also ich erlebe was diese Stichworte angeht, die du gerade nennst, die beste Zeit meines Lebens.
Ah ja.
Ich habe mit angefangen von 16, 17 eher gespiegelt bekommen, du hast es leicht. Deswegen kannst du nicht klug sein, weil wenn jemand es leicht hat, ist er ein Dünnbrettbohrer. Es war übrigens auch in meiner Familie so, dass mir das suggeriert wurde. Ich habe sehr, sagen wir mal, klassische Männer bei mir, angefangen von meinem Vater, der letztes Jahr gestorben ist, mit dem ich letztes Jahr noch viel Zeit verbracht habe und der, was das angeht, mir tatsächlich am meisten in meinem ganzen 60-jährigen Leben mit ihm das Gefühl gegeben hat, dass er auf mich stolz ist.
Wow, schön.
Und dass er mag, wie ich mich entwickelt habe.
Wow, schön.
Also ich habe immer wieder große Probleme gehabt, ernst genommen zu werden, weil ich eigentlich von Anfang an so war, wie ich heute bin.
Mhm.
Also was man vielleicht zu meiner Vita ahnt, aber vielleicht gut ist, dass ich es nochmal so explizit sage. Ich habe niemals geraucht in meinem Leben. Ich habe mit 13 mir mal, ich hatte einen Sprachaufenthalt in Worthing in England und habe mir eine schwarze Packung John Player Special gekauft, weil das natürlich cool war, zu rauchen. Mhm. Da war ich ja weit weg von, da probiere ich das mal. Und ich habe nach einer halben Zigarette, tat mir das so weh und ungut. Und ich hatte natürlich Rauchen in meinem Umfeld immer mal mitbekommen. Ich habe das mit allen Arten versucht. Und dann habe ich die ganze Packung rituell ins Wasser geworfen. Aus heutiger Sicht, entschuldige Umweltschutz, würde ich das natürlich nicht mehr tun. Damals habe ich das so geopfert.
Yeah.
Und das war die letzte Zigarette in meinem Leben.
Wow.
Dann Alkohol. Mhm. Ich habe sehr früh sehr viel Sport getrieben. Ich war ein verheißungsvoller Dreikämpfer. Ich war so Kölner Stadtmeister im Dreikampf.
Wow.
Und bin ja mit meinen Maßen auch geradezu prädestiniert, wenn man so Jürgen Hinsen so Zehnkampf sieht. Ich hätte eigentlich, wäre ein guter Zehnkämpfer geworden. Aber leider hat der Trainer, den ich beim ASV Köln damals hatte, aus privaten Gründen musste der das Training abgeben und ich war irgendwie so gut mit dem, dass ich dann aufgehört habe mit Leichtathletik. Bin dann aber in Tennis und in Basketball. Ich habe Basketball sehr geliebt und habe bis 19 richtig auch auf hohem Niveau Basketball gespielt, aber mein Talent hat jetzt nie ausgereicht, um wie mein damaliger Freund Stefan Beck den Weg in die Nationalmannschaft oder richtig ins verdiente, ins Profigeschäft zu machen.
Mhm.
Das hat aber bedingt, dass ich immer schon, der ich ein sehr unternehmungslustiger und auch kommunikativer Typ war, immer aufhörte zu trinken. Ich war jetzt nie einem Glas Bier oder einem Glas Wein, ich liebe Rotwein, ich habe einen ganzen Keller voll davon, war ich also spinnefeind, aber ich wollte keinen Kontrollverlust. Also mir war es wichtig und ich hatte das natürlich bei vielen auch mitbekommen, übrigens auch zu Hause, dass das kein schöner Zustand ist.
Mhm.
Und vielleicht nochmal zurückgeworfen auf meine Geburt, die Umstände, ich wollte das alles erleben dürfen.
Mhm.
Und habe vielleicht immer so an der Oberfläche gekratzt. Ich finde auch Drogen in einem gewissen Rahmen nachvollziehbar.
Mhm.
Ich habe auch diesen LSD-Trip. Ich habe immer, sei es Filme, sei es Literatur, die sich damit beschäftigt haben, sehr verstanden, dass man sich damit beschäftigt.
Mhm.
Ich für mich habe gemerkt, nein, ich mag diesen Kontrollverlust und dieses nicht bewusst erleben, in eine andere Sphäre gehen.
Mhm.
Ich habe für mich mal so kreiert, ich bin naturstoned. Also das, was ich dann als 18-, 19-Jähriger, als ich für 2 Sommer auf Ibiza im Pascha gearbeitet habe, jeweils 6 Wochen als Animateur. Und ich habe abends um 11 ging der Job los. Wir zogen als Truppe von 20 Leuten, 5 Männer, 15 Frauen durch Ibiza Stadt bis 1 Uhr morgens, haben Freitickets verteilt. Und überall wurde schon getrunken und Drogen genommen. Wir reden ja von 1984, 83, 84. Ich niet. Ich hatte bei jeder Bar meinen frischen Orangensaft geordert. Und dann in der Disco wurde um 1 Uhr die offene Tanzfläche mit uns eröffnet. Und wir haben bis 5 Uhr dann dort, waren wir einfach erkennbar als ein Aushängeschild des Pascha. Ein Freund von mir war da der Chef der Truppe oder ein Bekannter der damaligen Zeit. Und ich sag nur, das war ein Mekka des Hippie-Drogen-Kontrollverlust. Und selbst da, ich habe es geliebt, dass die anderen so drauf waren. Mir war es aber ziemlich egal, warum, wieso, weshalb.
Ja.
Ich war einfach froh, dass die Stimmung gut war.
Ach, toll, ja.
Und ich war dann eben der Erste, der morgens um 11, 12, nachdem man um 6, 7 ins Bett gegangen war, aufstand, auf den Markt gegangen ist in Ibiza und 2 Kilo frische Früchte gekauft habe und für die WG, in der wir wohnten, frischen Obstsalat gemacht habe. Und das war nichts, was ich gemacht habe, um beliebt zu sein oder mich besonders darzustellen. Das war etwas, was mein Bedürfnis für mich.
Mm.
Ja, und von daher, ich habe es nicht angestrebt. Ich wurde dann, durch eine Freundin habe ich 2, 3 Jahre gemodelt.
Mm-hmm.
Ich war einer der ersten deutschen Männer, der das gemacht hat, weil wir reden von vor 40 Jahren.
Ja, überleg mal. Ne?
Da gab es kaum einen deutschen Mann. Es gab.
Und er sieht wirklich nicht so aus. Das ist echt verrückt. Es sind nicht nur die frischen Früchte.
Es waren Skandinavier und Amerikaner. Dadurch lernte ich zum Beispiel außergewöhnlich gut Englisch, aha, weil dort war die Sprache Englisch. Mhm. Und dann mein erster Job, den ich als Theaterschauspieler hatte, war bei Robert Wilson in der Hamlet-Maschine in Hamburg am Thalia Theater 1986, weil ich Bob kennenlernte, weil mich Schauspieler mitnahmen, die mit ihm gearbeitet hatten in Köln am Schauspielhaus, haben das Civil Wars mit ihm gemacht. Die nahmen mich mit, weil sie sagten, du sprichst so gut Englisch. Und du willst ja sowieso Schauspieler werden.
Ach.
Und du bereitest dich ja eh gerade auf die Schauspiel. Wir nehmen dich mit, weil dann kannst du noch ein bisschen übersetzen, ein bisschen helfen und so. Und dadurch lernte ich Bob Wilson kennen. Und der um 3 Uhr morgens hat er zu mir gesagt, hast du Lust, ich mache hier gerade so ein Stück mit jungen Leuten, möchtest du morgen vorsprechen? Was heißt morgen? Es ist 3. Sagt er, ja, um 9. Gute Nacht, dann war ich weg. Und dann hat er mit der Hamburger Schauspielschule diese Hamlet-Maschine entwickelt. Und ich wurde als einziger Externer dazugenommen nach meinem Vorsprechen, wobei mir der damalige Dramaturg Wolfgang Wienster sagte, also Herr Bettermann, das hat dem Herrn Wilson sehr gefallen, aber bilden Sie sich mal nicht allzu viel drauf ein und gehen Sie mal Ihren Weg weiter, bevor wir jetzt einen Externen nehmen. Oh. Nehmen wir lieber einen jungen Mann hier aus dem Ensemble, Thalia Theater ist ja auch eine Adresse. Also viel Glück. 3 Monate später klingelt das Telefon. Derselbe Wolfgang, ja, der Wilson will dann doch unbedingt.
Geil.
Und so war ich bei dieser Produktion. Und das hatte dann auch mit dem Englisch, also wie sich auch so ein Leben zusammensetzen
könnte.
Jeder unserer Hörer, dein Leben setzt sich aus so vielen Stationen zusammen. Und wie unsere sehr geschätzte Michaela Schaffrath heute Morgen beim Frühstück sagte, sie hat 3 Leben gelebt. Mhm. Das kann ich für mich auch in Anspruch
nehmen. Toll. Ja, Wahnsinn. Witzig, du hast mir jetzt schon die Frage aus dem Mund genommen, wie es so überhaupt denn Start war. Gibt es denn noch was, wo du, ich meine, du klingst...
Okay, das fällt mir noch ein, weil ich sage, ja, entschuldige, das muss ich noch schnell, weil deine Frage so explizit auch genau war. Ja. Ich habe am Residenztheater in München dann eine Festanstellung bekommen von 90 bis 92. Und der damalige Intendant Günther Behlitz holte mich, weil ich mit Volker Hesse da mit dem Stück kam. Der hatte mich engagiert für Fegefeuer in Ingolstadt. Und dann war eine Vakanz frei, für, dass ich den Kosinski übernehme. Gesundheit, mein Lieber, in den Räubern, in der berühmten András Frickschei-Inszenierung. Und dann habe ich also 2 Rollen da gespielt. Und dann bot mir also Behlitz diesen 2-Jahres-Vertrag an. Gerne, so ein erster großer Vertrag am Stadttheater, Residenztheater in München. Nach 1-2 Monaten spielte ich immer noch irgendwie noch nicht so richtiges und dann kam er auf mich zu, Bernhard, ich habe ein Problem.
Ja.
Wenn die Regisseure bei mir reinkommen und sehen dein Foto, sagen die, der ist zu schön.
Ach.
Und die sahen mich ja nur in kleinen Rollen. Also ich hatte ja am Residenz ja mit 60 Schauspielern, wäre wie am Burgtheater oder. Ich hatte ja nur eine kleine Rolle erstmal und da spielte ich jetzt vielleicht auch der Kosinski, ist ein junger Edelmann, der dann aufgeregt erzählt, ne, der zu den Räubern kommt und möchte, dass sie ihm helfen.
Ja. Yeah.
Aber da kann man jetzt vielleicht auch noch nicht den facettenreichen, auch Alkoholiker spielen könnenden Jungschauspieler entdecken. Und wenn die das dann sahen und meine Fotos dann vielleicht sahen, weil ich scheine offenbar fototelegen zu sein, dann haben die mich gleich rausgetan. Und dann wurde halt Wolfgang Maria Bauer oder Guntram Pratia, der leider schon viel zu früh verstorbene, befreundete Kollege, wurde dann gewählt, die mit mir so gemeinsam dort in ihren ersten Engagements waren. Oder Hans-Werner Mayer.
Ach.
Wir kennen uns aus der Zeit. Wir waren alle so der jungsche Trupp von Behlitz. Und ich flog raus, weil mit der Begründung, die wissen nichts mit dir anzufangen, so ungefähr. Also da ist es mir auch begegnet.
Wahnsinn. Na, jetzt hast du mir die Frage ein bisschen aus dem Kopf gestohlen, weil ich wollte eigentlich anschließen, dass du ja vorhin so schön, wir haben über Glück gesprochen und dass du ja eigentlich ein glücklicher Mensch bist, dass du auch viele Dinge hast, die dir in deinem Leben begegnet sind bis heute, die du als Glück empfindest.
Ja.
Gibt es denn aber was, du hast vorhin was Apokalyptisches kurz angesprochen, Gibt es auch ein Unglück, was dich beschäftigt? Also, weil du machst schon einen auf mich doch sehr ausgeglichenen Charakter. Du gehst, ich finde, du bist sehr sensitiv, du nimmst deine Umwelt ganz toll wahr, du bist sensibel. Das sind ja auch alles Attribute, das ist jetzt schon wieder werten, aber das finde ich sehr, ich mag solche Menschen.
Du musst ja leider als Wertetabelle das nehmen, was du selber ja.
Ja, aber ich genau. Und ich mir imponiert.
Du musst ja jetzt auch nicht einladen oder mit mir reden wollen, wenn da jetzt Dinge wären, die dir...
Vielleicht nicht, wobei ich ja die Kontroverse auch mag, ja. Sehr, aber es ist natürlich angenehmer wie jetzt, also du bist ja, sagen wir mal, ich bin jetzt kein Journalist, aber scheinbar, ich habe jetzt, und das scheint ja auch eine Ebene zu sein, weil du hast so frei gesprochen, ich habe ja bestimmt jetzt, also von den 40 Minuten, die übrigens schon um sind, habe ich vielleicht 5 Minuten was erzählt, das ist aber toll.
Oh, sorry.
Ich bin da dankbar, ich finde das ganz toll, weil das ist spannend, dir zuzuhören.
Immer. Das Buch, das da neben dir liegt, das, ja? Schlag's mal auf.
Oh, das ist dein Buch?
Das ist mein Buch,
schlag's mal auf. Echt?
Also was? So. Ich schreibe seit 45 Jahren Tagebuch.
Wow.
Also das heißt, ich würde auch dafür eine Lanze hier brechen wollen. Das ist ein ständiger Begleiter meines Lebens. Ich habe also so eine Art von Selbsttherapie auch, so eine ohne das hochgestochen und irgendwie ein Begleiter. Für mich ist dieses Tag. Ich gehe auch nirgendwo hin ohne dieses Buch. Habe auch in meinem Leben erst eins verloren oder verlegt. Also das hat damit zu tun auch, dass ich mich, denke, auch weiterentwickeln durfte als Mensch, weil ich mich auch ziemlich genau beobachtet habe als ein Mosaikstein. Mhm.
Und sag mal, vielleicht noch, es ist sehr labend, Bernhard, das macht wirklich, und das ist erstaunlich. Also wir hatten, glaube ich, das muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle erwähnen, wir hatten schon ganz oft vor, mal ein Bier trinken zu gehen, und wir sprechen gut und ich schätze dich sehr, aber wir hatten, glaube ich, das ist jetzt mit das erste Gespräch, wo wir knapp 40 Minuten.
Das liegt an mir, an dir.
Ich weiß, darauf wollte ich hinaus, aber ich wollte auch mal Danke sagen, weil jetzt läuft ja quasi auch ein Mikrofon mit, und das sind ja auch sehr, das ist jetzt kein, ich finde, es war kein oberflächlicher, wie würde man sagen, in Hamburg Schnack, sondern also mich hat das berührt, das ist interessant, und ich finde es total spannend, dass auch du da so offen mit umgehst. Ich meine, jetzt bist du auch schon eine Weile in diesem ganzen Leben zu Hause, auch in diesem Business, und du hast, finde ich, eine riesen Vita, du hast wahnsinnig tolle Sachen gemacht, und du hast mir mal einen, als wir uns kennenlernten, um Gottes Willen, das war ich mit vollem Respekt, das immer mal gesagt, du bist an einen Punkt gekommen, und das darf man auch sagen, finde ich, wo du nicht angewiesen bist, bestimmte Dinge zu machen. Das ist ja ein Traum, gerade als freier Künstler, das ist ja erstrebenswert. Ich meine, das war ja auch nicht immer nur leicht, sicherlich, wie wir ja auch schon ein bisschen gehört haben.
Also es gab diese große Pause zwischen eigentlich meinem Meisterstück, wenn man das aus der Handwerksfachsprache nehmen wollen würde, damit soweit die Füße tragen, wofür mich ja auch viele Leute kennen, weswegen mich viele Leute kennen, die jetzt nicht Serie gucken würden, sondern eher Kinofilme. Bis ich die Rolle für In aller Freundschaft angeboten bekam, waren 4 Jahre, in denen ich keine Hauptrolle angeboten bekam. Und ich sage das deswegen so explizit Hauptrolle, weil das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich habe eine 3-jährige staatliche Schauspielschule besucht von 86 bis 89. Und ich habe ab 16 gewusst, ich will Schauspieler werden. Bin mit 16 schon in jedes Stück gelaufen, was da in Köln lief. Mir geht's um den Beruf. Mir geht's über, natürlich werde ich gerne gemocht, wie jeder andere da draußen, für die Dinge, die er tut und was er anstrebt. Aber mir ist es tatsächlich nie darum gegangen, mit diesem Job berühmt, reich, anerkannt zu sein. Sondern ich war, genau wie viele Kollegen das sicher auch von sich sagen würden, ich war fasziniert von der Möglichkeit, mit diesem sehr klugen, verspielten Medium Theaterwelt Geschichten erzählen zu können. Und das hätte mir gelangt. Es gab einfach viel nebenher. Aber was ich jetzt guck mal, das will ich auch unbedingt sagen, weil das eben ein Podcast ist und nicht ein Gespräch zwischen uns beiden. Mir geht's nicht mehr um meine Karriere. Ja. Also das, was ich dir gesagt habe, was jetzt materiell mein großes Glück ist, dass ich da keine Sorge mehr vom Alter haben muss. Alter, in dem ich schon drin bin.
Naja, nee.
Ist das andere, dass ich auch mit diesen Attributen, mit denen ich eh nicht so viel zu tun hatte, das haben mir nur viele immer unterstellt, dass ich, ja, ich will was Besonderes sein und was Tolles sein, dass ich, da habe ich keine Aktie mehr drin. Mhm. Mir geht's, solche Gespräche jetzt mit dir führe ich zum Beispiel, wenn ich in Talkshows eingeladen werde und es soll darum gehen, um in aller Freundschaft und meine Figur und so. Ich klemme das ganz schnell ab. Für mich geht es nicht mehr darum, für mich persönlich. Es geht mir nicht um einen neuen Job, mhm. um einen neuen Film, um ein neues Theaterstück. Mir geht es um diese Welt. Mhm. Mir geht es um das, was ich eben gesagt habe, was uns blüht in den nächsten zwei Jahrzehnten, meiner Rechnung nach. Und das will ich eben auch noch unbedingt sagen. Ja, es gibt etwas, was mir mein Karma nicht geschenkt hat und was offenbar für diesen Lebensweg nicht vorgesehen war. Und was ich sehr bedauere, ich habe nicht die Frau als heterosexueller Mann, nicht die Frau gefunden, mit der ich heute glücklich wäre. Und das habe ich 4-mal ernsthaft versucht, vielleicht 2-mal halb ernsthaft, beziehungsweise da hätte es auch entstehen können. Also was ich damit nur sagen will, ich wollte nicht Single sein. Mm. Ich wollte nicht alleine durch dieses Leben gehen. Und meine Quintessenz daraus, weil ich in allen anderen Departments das absolut unterschreiben würde, dass ich ein ungewöhnlich großes Glück für unser Menschtum erleben durfte. Meine Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass ich dort das, was mir da fehlt oder was ich dort an Zeit gewonnen habe, weil ich will es dir so beschreiben, wenn ich jetzt sehr verliebt in eine Frau und mit der mich um ihre Kinder kümmern würde oder wir hätten sogar noch eins, ich würde vielleicht nicht den Jedermann hier machen, weil zu viel Zeit, zu wenig, was weiß ich. Mhm. Ich würde mich in dieser Beziehung sonnen. Hm. Ich bin ja auch im letzten Lebensdrittel. Hm. Warum sollte ich jetzt noch groß irgendwie Projekte machen mit Herrn Tegeler? Dann bin ich doch lieber mit meiner Susi Braun im Wald und wir reden in einer Holzhütte und ich habe 2 Kinder und der Tegeler kommt zum Kaffee. Also ich nehme es als, ich soll das an Glück, was ich erfahren durfte und was ich gerne weitergebe und ich arbeite so gern mit jungen Leuten zusammen, bin so gern mit meinen Söhnen zusammen, weil ich dort, mein Herz geht da auf. Und das, was es nicht aufgehen darf in einer monogamen Beziehung, weil ich die nicht habe, verschenke ich jetzt portionenweise meistens in den Produktionen, die ich mache, weil ich eher als Privatmensch dann eher zurückgezogen bin. Weil das habe ich auch kapiert. Ich kann nicht ewig brennen, was ja meine Sorge für dich ist. Ich muss immer wieder gucken, dass ich für mich bin, dass ich mich auch nicht verzettle, dass ich auch authentisch bleibe in dem, was ich tue, weil ich nicht am Rande des Wahnsinns operiere. Weil du und ich, wir können dauernd irgendwas tun. Aber da die Disziplin zu haben und in meinem Fall das Wissen um mich selber, siehe Tagebuch, nee, das ist zu viel. Da sage ich ab, da gehe ich. Ich sage nur nicht mal Tschüss, weil ich will überhaupt nicht aufgehalten werden.
Spannend. Ich habe zum Beispiel gerade meinen Tauchschein gemacht deswegen.
Super.
Also und bestanden. Das war gar nicht so einfach. Die Theorie.
Ich hab auch vor 15 Jahren.
Ich liebe der. Und aber weißt du,
die Unterwasserwelt ist auch mit das Schönste.
Und ich kenne das jetzt nur aus dem Pool. Ich war nur bisher im Pool. Ich muss noch 2 Wassergänge haben. Und das ist für mich, ja, aber auch allein das.
Das freut mich für dich, dass du das demnächst erleben wirst.
Aber ich kann da so entspannen. Das ist meine Meditation. Oder ich bin gestern Nacht noch um 4 Uhr durch Weimar gelaufen für eine Stunde.
Ja, verstehe ich total.
Nacht das ist so meine
Spaziergänge durch Städte sind mein Liebstes.
Eine Katze kam an.
Und beim Tauchen, weil ich das auch erst vor 15 Jahren erfahren durfte, tu mir den Gefallen bei deinem deiner ersten Tauchgänge.
Komm, machen wir zusammen mal?
Sehr, sehr. Lass dich rückwärts 10 Meter sinken.
Ach, geil.
Immer mit Blick nach oben.
Ach, wie toll.
Wenn du verlässt die Erde,
ne?
Du tauchst ein in diese Welt und sie umfängt dich von allen Seiten. Also Tauchen gehört mit zu diesen unglaublichen Geschenken. Und weil wir so ein Gespräch führen, das hoffentlich dem einen oder anderen vielleicht eine Anregung geben kann, mal wieder was auszuprobieren, gehört Tauchen ganz sicher dazu. Mein Sohn zum Beispiel hat im Pool mit den Tauchschein gemacht, also mein großer Sohn. Mhm. Der Kleine ist Tauchfreak inzwischen. Mhm. Der Große, der Kleine. Als wir zum ersten Mal in Ägypten in da Rotes Meer reinstiegen, ja. Nach 2 Minuten hat er gesagt, ihm ist das zu groß. Aha. Es erdrückt ihn, es ist zu weit. Er kriegt eine Beklemmung.
Oh wow, okay.
Und das fand ich super von ihm, dass er das für sich spürt. Es ist super schade auf der anderen Seite, aber es gehört sicher, Tauchen gehört zu diesen Dingen, die sollte man in seinem Leben, und sei es nur Schnorcheln, einfach mal versucht haben. Mhm. Es öffnet einem für ganz viel. Und wenn wir heute oft so viel Grund auch zum Jammern und zur Sorge haben und auch denken, was soll dieses Leben eigentlich? Da ist Leben. Mhm. Und sei es ein nächtlicher Spaziergang durch eine Großstadt
oder kleine Stadt.
Meine Lieblingsgänge, als ich in Amresi nicht besonders glücklich war in diesen 2 Jahren, war im Winter durch das verschneite München, um 2, 3 Uhr morgens zu laufen. Also das kann ich dir auch voll nachempfinden. Und diese Momente zu sammeln, Nico, diese Momente in sich zum Erblühen zu bringen, schützt einem vor dem ganzen Scheiß, den man auch erlebt. Man muss es wie jede Pflanze da draußen am Blumentopf. Ich liebe meine Terrasse. Ich habe da 15 verschiedene Pflanzen und bin jeden Morgen dran. Was ist jetzt heute? Was ist wieder entstanden? Das muss man wässern und hegen und pflegen. Und genauso muss man es mit diesen schönen Momenten tun.
Also Bernhard, das ist wirklich unglaublich. Wir sind jetzt bei 50 Minuten.
Genau. Damit ich will dein Format nicht sprengen.
Es war so spannend. Also wir müssen auf jeden Fall noch mehr mal sehen. Und wir müssen nochmal uns treffen. Ich würde das gerne weiterführen. Das ist sau interessant und spannend. Ich mag ja auch, dadurch, dass wir auch ein bisschen einen kleinen Unterschied haben, einen nicht nur alterlichen Unterschied, sondern natürlich auch von den Lebensumständen, finde ich das ganz spannend, deine Perspektiven hier aufzunehmen. Ich gehe jetzt aber nochmal weiter. Ich meine, ihr habt ja gerade gehört, Bernhard, vielleicht ruft ja die eine an und ich gebe hier gerne mal oder schickt mir eine Mail und ich leite dir einfach mal eine nette Anfrage. Der Mann ist wirklich toll. Ich kann dann nur sagen, wer weiß, was passiert. Manchmal.
Ich bin auch dem Ganzen absolut, stehe ich noch offen. Ich kann jetzt heute hier die Treppe runtergehen, stolpere und falle der Dame meines Lebens in die Arme.
Schön, dass du so denkst.
Aber ich glaube für mich, weil ich so nach dem Motto, das steht mir doch nicht auch noch zu. Und ich sage das nicht, nein, aber ich finde es kosmisch. Es ist zum Beispiel auch so, wenn jemand jetzt für eine Rolle jemanden sucht und er hat 3 adäquate Kollegen und ich bin derjenige, der eine Serie hat, der 2 Theaterstücke im Jahr hat und der andere ist arbeitslos. Wenn die 3 für ihn gleichwertig sind, bitte soll er den Arbeitslosen nehmen und nicht mich, weil ich bin einfach froh, wenn diesen Beruf, den ich wirklich aus Herzen, der mir so viel Glück gebracht hat, seit ich 16 bin, was für ein Glück auch, so früh zu wissen, was ich werden will, das geht auch noch auf.
Ja.
Also dann soll er bitte diesen Menschen diese Rolle schenken, damit der auch gerne in diesem Beruf bleibt.
Mhm. Boah, Bernhard, also ergeben sich jetzt noch viel mehr Fragen.
Ja, auch, also die, ich machen wir, wenn das Mikro da aus ist.
Ja, und vielleicht habt ihr ja auch Fragen, dann leite ich die gerne an Bernhard weiter. Ich fand das jetzt wirklich ganz, ganz toll. Wir müssen uns nochmal treffen, weil ich auch gerade jetzt auch im Hinblick auf das, weil du meintest, in den nächsten 10 bis 20 Jahren, aber es wird sich ja vorher auch noch
wir technisch... Wir auch demnächst wieder vom Mikro treffen.
Das, also in der Privat sowieso, Bernhard, das ist jetzt keine Frage. Das möchte ich wirklich sehr spannend und sehr labend, aber auch wegen des, genau, aber auch die KI ist auch nochmal so ein Thema, also auch in unserem Beruf. Aber da machen wir Türen auf und so gerade...
Überhaupt vor dem Hintergrund von Digitalisierung und überhaupt unsere Live-Erfahrung, die wir jetzt haben.
Wahnsinn.
Überhaupt die Entwicklung in unserem Beruf, dass Live-Erlebnisse werden wieder kommen.
Renaissance, ne?
Auch da habe ich ein paar Projekte vor, kann ich auch gerne mit dir, mit euch teilen.
Ja, bitte.
Die auch mit Julian Weidenfeld zu tun habe. Das ist hochspannend und ist jetzt über die nächsten, weil ich gesagt, 5 Dinge, die mich an Tag freuen, das ist etwas, was mich für die nächsten Jahre freut.
Super.
Dass ich da noch mitmachen darf.
Bernhard, also wirklich danke für deine Offenheit, für die tollen Worte und dass ich so wenig fragen musste, dass du, ne, das ist schön, weil genau darum geht's. Also es kann ja nicht sein, dass der Gastgeber mehr quatscht als sein Gast. Nein, dafür danke. Bleib zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeland.